Jedes Jahr gibt es einen Bibelvers, der über diesem ganzen Jahr steht. Und ich finde das eine ganz geniale Sache, weil dieser Bibelvers nicht nur ein Vers ist, der so ganz individuell zählt, dass jeder seinen eigenen Vers hat, sondern das ist ein Vers, der eigentlich alle Christen miteinander verbindet in unserem Land. Er hängt in ganz vielen Gemeindehäusern, Kirchen und ganz viele Menschen reden darüber, über diesen einen Jahresvers. Am Anfang, zugegebenermaßen, ist er noch ziemlich präsent, auch in den Gemeinden. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich auch an diesen Vers und er verliert so ein bisschen, aus dem Blick verloren. Um diesen Vers soll es heute gehen. Aber es ist eben ein Vers, der Christen verbindet, der ein Stück Einheit stiftet. Und dieser Vers hat noch etwas Eigenartiges. Er taucht auf ganz vielen Artikeln, sozusagen so Merchandising-Artikeln auf. Der ist zu finden auf Tassen und Gläsern und Trinkflaschen. Der ist zu finden auf Postern. Es gibt Kartensets, unendlich viele Gemälde mit diesem Vers drauf. Es gibt T-Shirts, es gibt kleine Stofftaschen, große Stofftaschen, kleine Schlüsseltäschchen, große Schlüsseltäschchen. Es gibt sogar Socken, auf denen dieser Vers abgedruckt ist. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht kaufen kann, wo dieser Vers drauf ist. Kann man drüber streiten, ob das alles so gut ist. Aber es gibt viele Artikel, die einem diesen Bibelvers vor Augen führen und helfen, ihn nicht zu vergessen. In diesem Jahr ist ein Vers rausgesucht, das hat man schon vor circa einem Jahr, zwei Jahren getan, der eigentlich besser nicht hätte passen können in unsere Zeit. Das ist sozusagen eine Punktlandung. Dieser Vers steht in Lukas 6, Vers 36. Wir haben eben diesen Vers schon im Zusammenhang gehört und er heißt: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nach einem mittlerweile Dreivierteljahr von Einschränkungen, von Kontaktbeschränkungen, Abstand, von Unsicherheit, was darf ich noch, was darf ich nicht, was ist gut, was ist besser zu lassen, um andere auch und mich selbst zu schützen, da wächst so im Laufe der Zeit die Anspannung. Was am Anfang des Jahres, März, April, Mai noch Konsens war, man hält sich an Regeln, schützt, das geht jetzt so langsam einem auf den Geist, auf die Nerven. Und dementsprechend wird die Schwelle auch niedriger, in der man gereizt reagiert. Egal, ob es in der Gesellschaft ist oder in Kirchen und Gemeinden, wo auch immer. So langsam hat man manchmal den Eindruck, geht uns die Luft aus beim Durchhalten dieser ganzen Regeln und Maßnahmen, die so notwendig sind, um wirklich dieses Virus zu besiegen. Und bei diesem gereizten Reagieren meint's die wenigsten wirklich böse. Es ist einfach anstrengend, wenn ein großer Teil der Unbekümmertheit verloren geht in unserem Leben. Wenn es nicht mehr einfach möglich ist, zu umarmen, die Hand zu schütteln. Am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ging es mir manchmal so, dann streckt man die Hand aus und man denkt, ach ja, stimmt ja, geht ja nicht mehr. Mittlerweile komme ich gar nicht mehr auf den Gedanken, die Hand auszustrecken oder jemanden umarmen zu wollen, weil es klar ist, Abstand ist gerade angesagt. Also die Reizschwelle sinkt und das genervte Reagieren ist auch schneller da, als man sich das wünscht. Und vielleicht denkt man auch selbst, Mensch, jetzt habe ich schon wieder so reagiert, wollte ich eigentlich gar nicht. Und jetzt kommt auch noch dieser Vers und dieser offensichtliche Appell: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Vielleicht denkst du auch gerade, das hat mir noch gefehlt. Bei allen Appellen, das zu lassen, hier aufzupassen und dort aufzupassen, jetzt auch noch, jetzt sei doch mal ein bisschen barmherziger. Jetzt reiß dich mal zusammen. Man könnte meinen, dieser Vers ist ein Pulverfass. Brauchen wir das? Noch mehr Appelle gerade? ist dieser Vers ein Pulverfass, der jetzt noch einen Appell draufsetzt, dass Gott jetzt von uns noch was erwartet, jetzt sei mal ein bisschen barmherziger. Ich glaube, dass dieser Vers ein Pulverfass ist, ein Pulverfass mehr dafür geeignet, eine Revolution loszutreten als eine Reformation. Eine Revolution völlig ohne Gewalt, weil Barmherzigkeit und Gewalt ja nun mal wirklich nicht zusammenpasst. Es ist deshalb eine Revolution, weil sie fast alle Gepflogenheiten auf den Kopf stellt, auf die wir uns eigentlich in der Gesellschaft so geeinigt haben. Revolutionen der Vergeltung, der Rache, die gibt es genug. Die gibt es ständig. Aber Revolutionen der Barmherzigkeit, die sind eher selten. Und dazu fordert uns sozusagen dieser Vers auf, zu einer Revolution der Barmherzigkeit. Wer es noch im Ohr hat, was wir eben gehört haben, in welchem Zusammenhang der Vers steht, dem müsste eigentlich der Atem stocken. Da müsste uns eigentlich wirklich der Atem stocken angesichts dieser Dinge, die dort in diesem Zusammenhang stehen. Ja, dieser Vers ist ein Originalzitat von Jesus. Als Jesus ihn sagt, da bringt er eine ganze Menge an Beispielen von gelebter, konkreter, praktischer Barmherzigkeit. Ja, da geht es darum, nicht zu richten und zu verurteilen, sondern frei zu sprechen. Nicht über andere zu richten, die sich daneben benommen haben, die irgendwelche Dinge tun, die definitiv nicht in Ordnung sind, die sündigen, sondern sie frei zu sprechen. Ein besonderes Merkmal von Christen, des Christentums. Es geht um Vergebung. Menschen wirklich zu vergeben, sie nicht festzunageln auf ihre Schuld. Ein besonderes Merkmal des Christentums. Es geht um Feindesliebe, also die zu lieben, die es böse mit einem meinen, die einem auf dem Kieker haben, die einem nerven. Ein besonderes Merkmal des Christentums. Es geht um Großzügigkeit, um unglaubliche Großzügigkeit, zu leihen, selbst wenn man weiß, man kriegt es vielleicht nicht wieder, zu verschenken, einfach so, ohne es zurückzuerwarten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es geht um Gutes tun, unabhängig davon, ob es jemand verdient hat oder nicht. Ein besonderes Kennzeichen des Christentums. Christen fallen durch all diese Dinge auf. Dass sie nicht richten, nicht verurteilen, dass sie vergeben, dass sie großzügig sind, dass sie Gutes tun. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Damit ist auch schon definiert, wie Barmherzigkeit verstanden wird, hier in diesem Text von Jesus. Da geht es nicht um ein bisschen distanziertes Mitleid, sondern es geht um konkrete Anteilnahme, die in Worten und Taten lebendig wird, greifbar, erfahrbar, anfassbar, erlebbar. Und es geht um die Barmherzigkeit, die sich besonders denen zuwendet, die am Rande stehen, die nicht so vom Glück des Lebens verfolgt sind, die zu leiden haben, die Armen, die unter Ungerechtigkeit leiden. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Es geht um die Art und Weise der Barmherzigkeit, die Gott, der Vater, gezeigt hat, als er Jesus seinen Sohn hingegeben hat, geopfert hat. Damit du, damit ich, damit wir neues Leben haben können, Vergebung, gerettet werden, eine völlig neue Beziehung mit Gott haben können, dass die Beziehung wiederhergestellt ist, die zerbrochen war zwischen Gott und dir und zwischen mir und dir, zwischen uns als Menschen. Um diese Art Barmherzigkeit geht es, selbstlose Barmherzigkeit. Also Christen lieben nicht die und belohnen nicht die Braven und bestrafen die Undankbaren und die Bösen, Sie lassen allen Menschen Gutes angedeihen. Weil der Vater im Himmel, weil Gott, der Vater, es auch so tut. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst. Vielen ist er bekannt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ein, ja, vielleicht früher ziemlich oft benutzter Spruch. Und das meint, dass Kinder sich ähnlich verhalten wie ihre Eltern. Dass sie gegebenenfalls die gleichen Dinge interessieren wie die Eltern. Ein Apfel, der vom Baum fällt, von den Ästen seines Apfelbaumes, der wird nie weit entfernt vom Baumstamm zu finden sein. Genauso sind die Eigenschaften von Kindern oft denen sehr nah, die die Eltern haben. Und vielleicht hast du das auch schon gehört, ganz der Vater oder ganz der Mutter, ganz häufig hat man das erlebt oder erlebt man das vielleicht, dass irgendwelche Leute in Kinderwagen reingucken und dann sagen, ach, ganz der Vater, ganz die Mutter. Und entweder ist der Vater oder die Mutter ganz stolz. Dumm wird's nur, wenn dann derjenige, der den Kinderwagen schiebt, entweder der Babysitter ist oder der Onkel oder irgendwie die Tagesmutter. Dann kann das schon mal peinlich werden. Jeder Mensch, jede Mutter, jeder Vater hat Eigenarten, hat Dinge im Leben, die, wo man sagt, ja, so möchte ich auch werden, aber auch Eigenarten, wo man sagt, ah, also so will ich nicht unbedingt sein. Das möchte ich anders machen. Ich möchte mich anders verhalten. Ich möchte andere Charakterzüge auch ausprägen. Völlig normal ist das. Das ist keine Beleidigung der Eltern. Das ist einfach so. Jeder ist Mensch mit Vorteilen und mit Nachteilen, mit Schwächen und mit Stärken. Also, und der Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, kann auf der einen Seite stolz machen, wenn er Dinge betont, die positiv sind, Charakterzüge, die gut sind, gute Eigenschaften, die mehr oder weniger vielleicht unbewusst zum Vorschein kommen. Dieser Spruch kann einem aber auch so richtig ärgern, wenn andere damit deutlich machen wollen, sein Vater und seine Mutter, die waren schon so. Genauso haben die sich verhalten, der ändert sich nie. Diese Schwäche, diese Marotte, die hat Familientradition und voraussichtlich sind die Kinder dieses Jungen, dieses Mädchens, werden genauso werden. Also Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu und damit kommt er nicht mehr raus. Dann kann einem das ganz schön ärgern, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wenn damit ausgedrückt werden soll, der ändert sich nie. Bei diesem Satz hier, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, geht es weder um etwas in die Schublade zu stecken, noch geht es um einen billigen Appell. Es geht nicht darum, sich mal zusammenzureißen und jetzt mal ein bisschen, so vielleicht bis Ende Januar, dann ist die Luft dann vielleicht auch da raus, sich vorzunehmen, jetzt mal ein bisschen mehr barmherzig zu werden. Jetzt mal mehr seine Feinde zu lieben. Jetzt mal großzügiger zu sein, jetzt mal mehr Gutes zu tun, jetzt mal ein Auge zuzudrücken, wenn jemand einem blöd daherkommt. Das Geheimnis in diesem zweiten Teil des Satzes liegt tatsächlich auf diesem, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es geht darum, dass die Charakterzüge des Vaters sich widerspiegeln in den Charakterzügen der Kinder. Der Kinder Gottes. Das ist eigentlich das Ziel der ganzen christlichen Entwicklung und des christlichen Wachstums, dass wir Christus ähnlicher, dass wir dem Vater ähnlicher werden. Also passt hier eigentlich ganz gut der Satz, ganz der Vater. Wenn Menschen das sagen, ganz der Vater, da sieht man Gott in einem, ist das genau das Ziel, was mit diesem Vers hier angedeutet wird. Wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Der zweite Teil dieses Jahresverses. Wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gottes Wesen, barmherzig sein, das soll abfärben. Gott macht nicht mal so ein bisschen auf Barmherzigkeit, sondern er ist es. Es ist Teil seines Seins, seines Wesens. Und wir sollen nicht ein bisschen auf Barmherzigkeit machen, sondern es sein, barmherzig sein. Und barmherzig sein, der Begriff, der hier genannt ist, ist ein Adjektiv, also eine Wesensbezeichnung. Die Adjektive beschreiben bekanntlich, wie eine Sache oder ein Mensch ist. Dieser Vers erinnert uns eigentlich jetzt daran, seit vorgestern, das ganze Jahr, dass es darum geht, dass die Wesenszüge und dieser Wesenszug der Barmherzigkeit auf uns abfärbt und immer mehr Raum in uns nimmt, dass wir es sind und nicht nur etwas angestrengt machen, wo uns dabei irgendwann die Luft ausgeht. Das heißt, in der Beziehung zu Gott sollen die Wesenszüge Gottes unsere werden. Vielleicht lebst du schon lange mit Jesus und erkennst immer noch in deinem Leben verschiedene Wesenszüge, die so gar nicht das sind, was Gott sich gedacht hat. Wo du weißt, meine Güte, barmherzig, Feindesliebe, vergeben, nicht richten, nicht schlecht reden über andere, da fallen mir manche Dinge extrem schwer. Und ich wünschte mir mehr Veränderung. Ich glaube sogar, dass es ein Stück weit ein Zeichen ist von echter Gottesbeziehung, wenn dir die Dinge auffallen, die noch nicht so sind, wie Gott sie haben will. Und dass das der erste Schritt der Veränderung ist, sich auszustrecken und zu sagen, Vater, hier bin ich, ich brauche hier Veränderung. Ich schaffe das alleine nicht, ich kann das nicht machen, das ist bisher nur machen, es ist noch nicht sein. Schenk, dass das Teil meines Wesens, meines Charakters wird. Barmherzig sein, vergeben, Feinde lieben, nicht schnell verurteilen, nicht richten, sondern großzügig sein, Menschen annehmen, egal wie sie sind. Nicht nur die Lieben und Braven annehmen und die Bösen verurteilen. Jesus zieht uns diesen Teppich direkt unter den Füßen weg. Seid böse zu den Bösen und gut zu den Guten. Das zieht bei Gott nicht. Das ist nicht sein Wesenszug. Das ist nicht sein Charakter. Es beginnt also alles damit, dass wir Gottes Barmherzigkeit selbst in unserem Leben erfahren. Dass wir selbst erleben, wie barmherzig Gott zu uns ist. Und wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, wenn dir der ganze Sache mit dem Glauben noch ein bisschen suspekt ist, sage ich dir, es geht nicht um irgendwelche moralisch-religiösen Verhaltensweisen. Es geht um Beziehung zu Gott. Es geht darum, Kind Gottes zu werden. In Johannes 1 heißt es, da sagt Jesus, sagt Johannes, alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und alle, die anfangen, vielleicht zögernd an Jesus zu glauben, Jesus ihr Leben anzuvertrauen, die werden Kinder des Vaters. Und dann beginnt Schritt für Schritt und Stück für Stück ein Verwandlungsprozess, dass die Wesenszüge Gottes die eigenen werden. Manche erleben das als 180-Grad-Wende. Sie kommen zu Gott und erleben dieses Angenommensein, dieses Geliebtsein und erleben, wie es ihr Leben auf den Kopf stellt. Und dann beginnt dieser Wachstumsprozess immer mehr umgestaltet zu werden. Gott weiß, dass wir, du und ich, seine überwältigende Barmherzigkeit, seine alles auf den Kopf stellende Barmherzigkeit nötig haben. Und er möchte sie dir gern schenken und mir und uns allen, auch in diesem neuen Jahr als Gemeinde, auch wo es so ganz anders anfängt und wir wieder nur digitale Gottesdienste haben können, aber wir können sie haben. Gott möchte, dass wir barmherzig sind, weil wir seine Barmherzigkeit erleben und wirklich in uns aufnehmen. Es gibt doch kaum einen Menschen, der sich nicht danach sehnt, barmherzig behandelt zu werden, Barmherzigkeit zu erleben, zu fühlen, zu erleben, zu erfahren, nicht nur davon zu hören. Es ist so etwas Befreiendes, wenn du ganz konkret erlebst, wie es ist, wenn dir jemand barmherzig gegenübertritt. Vor allen Dingen dann, wenn du richtig Mist gebaut hast, wenn du nichts mehr gut machen kannst. Und wenn dann jemand sagt, komm, es ist gut. Ich halte dir das nicht mehr vor. Ich verurteile dich nicht. Ich nagel dich nicht auf das fest, was du falsch gemacht hast. Ich nagle dich nicht auf deine Schuld, auf dein Versagen fest. Ich vergebe dir. Lass uns neu anfangen. Oder wenn dir jemand einfach hilft, die Ärmel hochkrempelt und dir etwas gibt, ohne den Hintergedanken, eine Hand wäscht die andere. Wenn ich das jetzt tue, dann steht er in meiner Schuld. Dann muss er mir auch wieder helfen irgendwann. Sondern wenn er es einfach tut, weil du merkst, er ist barmherzig und er hat Freude, dir Gutes zu tun. Das tut so gut. Und das brauchen wir. Danach, glaube ich, sehnt sich jeder. Wir leben in einer Gesellschaft, in der in der Regel jeder das bekommt, was er verdient. Barmherzigkeit heißt, ich tue dir Gutes, vollkommen unabhängig von dem Verdienstgedanken. Unabhängig von deinem Benehmen und Verhalten. Ich verzichte auf Rache und auf Strafe. Ich frage auch nicht, wie ist er so, hat er es verdient? Ein Vers vorher, wir haben es gehört, heißt es, Gott ist gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, mein lieber Mann, wo kommen wir denn dahin, wenn wir das tun? Das ist ja der Freifahrtschein für alle Bösen, weiter Böses zu tun, wenn sie merken, das Böse wird scheinbar belohnt. Aber Barmherzigkeit ist nicht eine Belohnung für Böses oder Gutes. Barmherzigkeit ist unabhängig vom Verdienst. Und wenn wir gucken, wie Jesus das gelebt hat und wie Menschen reagiert haben, denen Jesus seine unglaublich große Barmherzigkeit geschenkt hat, dann erleben wir, was diese Barmherzigkeit macht. Dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass wenn wir zu viel barmherzig sind, die anderen das nur ausnutzen. Was ist denn mit dieser Ehebrecherin, die sie aus dem Bett mit dem anderen Mann gezerrt haben und vor Jesus gestellt haben und gehofft haben, dass Jesus jetzt mal richtig sie verurteilt und runterdrückt und richtet. Und Jesus sagt, hat dich keiner verurteilt? Ich verurteile dich auch nicht. Und dann sagt er in seiner ganzen Barmherzigkeit, gehe und sündige nicht mehr, weil er weiß, es ist nicht barmherzig, einfach so weiterzuleben, sondern Sünde zerstört Leben. Sünde macht Beziehungen kaputt zwischen Gott und Mensch und zwischen Menschen. Er sagt, tu es nicht weiter. Was passiert eigentlich mit dem Zöllner Levi, als er einfach so von Gott angenommen wird, von Jesus angenommen wird, als Jesus auf ihn zugeht und sagt, komm, folge mir nach. Er steht auf, verlässt sein altes Leben. Er hat keine Lust mehr auf Betrug. Er folgt Jesus nach. Der Spaß an der Sünde hört auf, wenn Menschen die Barmherzigkeit von Jesus erleben. Was ist denn mit dem Zöllner Zachäus? Genauso einer, der von Betrug stinkreich geworden ist, der richtig gut damit lebt. Er sagt, ich gebe mehrfach zurück, was ich genommen habe. Also als Menschen die Barmherzigkeit Gottes erleben in Jesus, da verändert das ihr Leben. Da sagen sie nicht, wie wunderbar, jetzt kann ich ja fröhlich weiter sündigen, passiert mir ja nichts. Sie erleben, ich möchte es gar nicht mehr, ich möchte mein Leben nicht mehr so weiterleben. Die Barmherzigkeit des Vaters verändert Menschen, radikal, also von der Wurzel her. Die Barmherzigkeit überwältigt, führt dazu, dass Menschen tatsächlich eine 180-Grad-Wende im Leben erleben. Erleben die Menschen in deiner Umgebung eigentlich die Barmherzigkeit Gottes an dir, die du erlebt hast, die du aufgesogen hast und immer wieder aufsaugst? Das werden sie, wenn du diese Barmherzigkeit für dich immer wieder empfängst, die Gott dir schenkt. Bist du reingezogen in diese überwältigende Güte und Freundlichkeit Gottes? Wie euer Vater zu euch, wie dein Vater im Himmel dir gegenüber barmherzig ist, so seid, oder wie es in dem Vers heißt, so werdet immer wieder barmherziger. So werdet barmherzig, barmherzig. Seid barmherzig, wie der Vater im Himmel, euer Vater, dein Vater im Himmel barmherzig ist. Dieser Jahresvers wird dir, wenn du Christ bist, höchstwahrscheinlich in diesem Jahr mehrfach begegnen. Vielleicht eben auf Tassen oder Kerzen, Haltern oder Kugelschreiber oder Mund- und Nasenschutzmasken oder Postern oder wie auch immer. Hoffentlich, und das wünsche ich dir, begegnet dieser Vers dir im Leben anderer Menschen. Hoffentlich begegnet dieser Vers dir in einem anderen Christen, vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht woanders, und hoffentlich begegnet dieser Vers anderen in deiner Umgebung, deinen Nachbarn, Arbeitskollegen, nicht indem du ihn unbedingt vorliest, sondern indem du ihn lebst. Und ich wünsche dir und unserer Gesellschaft, uns allen so sehr, dass noch bevor Menschen diesen Vers lesen, sie ihn erleben. Und wenn sie ihn dann das erste Mal lesen, sofort eine Menge praktischer Beispiele vor Augen haben und sagen, den habe ich schon lange erlebt, bevor ich ihn gelesen habe. Dieser Jahresvers ist eine Jahresaufgabe, eine wunderbare, eine revolutionäre Jahresaufgabe. Und es ist genau die richtige Zeit, beides zu erleben. Gottes Barmherzigkeit in deinem Leben und wie Gottes Barmherzigkeit durch dich andere überwältigt und neues Leben hervorbringt. Darin liegt das Geheimnis, wie euer Vater barmherzig ist. Sei barmherzig. Ich wünsche dir und uns als Gemeinde das in 2021, egal wie lange Corona noch geht, dass die Menschen in unserer Umgebung sagen können, so muss der Vater sein, so wie die Christen sind. Amen.